2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 2012. Eine ganz besondere Folge am Ende der zweiten Staffel. Wir sind in der 20. Episode und ihr habt es vielleicht auch schon gemerkt, ich bin heute auch mit dabei. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin heute Moderator von unseren Gastgebern, von Christian Zeitz. Moin.
Hallo.
Und von Henning Fritz.
Schönen guten Tag.
Ich grüße dich. Wir hatten schon mal die Gelegenheit, miteinander zu sprechen.
Genau.
Und wir wollen heute am Ende der zweiten Staffel des Podcasts 2012 etwas ganz Besonderes für euch aufnehmen. Denn wir haben heute einiges miteinander vor. Wir wollen einen kleinen Rückblick starten auf die vergangenen 19 Episoden. Da gehen wir gleich mal durch. Wir wollen einen Ausblick wagen in die dritte Staffel. Und zum Ende des Podcasts haben wir auch noch eine Überraschung für euch. Zu Beginn, wir nehmen den Podcast Anfang Mai auf. Wir sind, was die Vereinswettbewerbe im Handball angeht, voll auf Finalkurs. Meine Rhein-Neckar-Löwen haben tatsächlich den Einzug ins Final Four geschafft. Das war ein irres Ding am Dienstagabend in Lissabon bei Sporting. Hat, glaube ich, auch keiner so wirklich mit gerechnet. Zumindest sportlich gesehen war Sporting der Favorit. Jetzt haben wir heute tatsächlich auch noch den THW im Einsatz gegen Montpellier. Was traut er eurer ehemaligen Mannschaft zu nach minus 9 bei den Franzosen?
Henning, willst du antworten, soll ich anfangen?
Fang du gerne an. Ich versuche dann die Wogen zu glätten.
Nein, also minus 9 ist natürlich schon ein hartes Brett, ja, aber man weiß, wenn der THW mal in Fahrt kommt, das hat man immer mal wieder gesehen und einen guten Tag hat, was natürlich die letzten anderthalb Jahre oder einem Jahr nicht so gut war, dass sie nicht so durchgezogen haben. Aber die haben schon, wenn sie im Lauf gekommen sind, das hat man auch in einigen Spielen gesehen, dann ist das natürlich auch möglich, dass man mit 10 gewinnt, ja, oder zumindest minus oder plus 9, dass man in 7 Meter werfen kommt. Das hat man ja auch gesehen, was alles möglich ist. Und ich denke da schon, dass es möglich ist, aber da brauchen sie einen verdammt guten Tag und halt auch die Fans im Rücken.
Ich glaube, in Kiel in der Halle ist das möglich. Mir ist es noch verwehrt geblieben, mal vor Ort zu sein. Henning, was meinst du?
Ja gut, die Hypothek ist groß, aber wer den THW kennt mit dem Publikum dahinter, Großteil wird sie abschreiben und das wird sie gerade stark machen. Also deswegen glaube ich, die sind heute hochmotiviert, haben ja in der Hinsicht auch nichts mehr zu verlieren. Und deswegen bin ich gespannt, wie der THW sich präsentiert, um dieses Ding noch zu biegen.
Jetzt hattet ihr in der zweiten Staffel ja den einen oder anderen Trainer auch als euren Gast da. Also nicht nur Heiner Brandt, sondern auch beispielsweise Momir Ilic, der tatsächlich leider mit Veszprém ausgeschieden ist bei Aalborg Handbold. Auch relativ deutlich am Ende. Wobei, da hat man auch gesehen bei dem Spiel, ne, dass die Stimmung in der Halle in Aalborg, das ist ja unfassbar gewesen. Wenn Kiel das tatsächlich so ein bisschen auf die Platte bekommt, glaube ich, ist da noch was möglich. Wobei ich, glaube ich, einen Zehner darauf wetten würde, dass wir Kiel nicht im Final Four in Köln sehen. Aber wir werden es sehen. Was hätte ein Heiner Brandt oder auch jetzt eine andere Trainergeneration wie ein Momir Ilic, der dein Alter ist, Christian, ihr habt zusammen gespielt in Kiel und auch in Veszprém, wie würde der jetzt die Mannschaft heute einstellen? Also was glaubt ihr, würde auch Philipp Jicher heute machen?
Ja, ich glaube, da muss man nicht viel einstimmen mehr. Also ich glaube, jeder Spieler weiß natürlich, was die Stunde geschlagen hat und die ganze, ist ja alles schon gegessen worden. Die Woche über im Training ist alles besprochen worden. Und wenn, dann gibt es nur eine emotionale Ansprache vorm Spiel kurz. Aber ich denke mal, die Jungs sind heiß und es ist ihre letzte Chance auf den Titel. Und dann denke ich mal, weiß jeder, wie es steht und da ist alles möglich heute.
Die Frage ist, jeder Trainer hat ja seine Eigenarten. Den Philipp Jicher habe ich jetzt noch nicht erlebt, wie er die Mannschaft einstimmt. Deswegen.
Du hast schon eine Auszeit erlebt von ihm.
Da wollte ich gerade.
Ja, okay. Da gibt es von bis. Hinaus, gegen ja. Berlin. Bis, aber 0-4, ne? Lauf, ich glaube, die Jungs werden heiß sein, weil das ist natürlich eine Demütigung, mit so vielen Toren unterzugehen. Klar, die sind mit der Saison nicht zufrieden. Die wollen aber auf jeden Fall vor ihrem eigenen Publikum zeigen, was in ihnen steckt. Also deswegen, ich glaube nicht, dass man die Mannschaft motivieren muss. Die Kunst ist einfach, sie taktisch vielleicht nochmal auf das eine oder andere einzustimmen, auf den Gegner. Und alles andere muss dann auf dem Feld stattfinden. Und ich sage mal, die Stimmung wird mit Sicherheit sehr gut sein.
Und im Handball ist es ja auch so, ihr wisst das jetzt auch, dass ich früher selber ein bisschen Handball gespielt habe, lange nicht so abgezockt und so erfolgreich, wie ihr das seid. Ich glaube, da gibt es auch wenige, die euch da das Wasser reichen können. Aber ich glaube, so die ersten 5 Minuten, 10 Minuten sind entscheidend. Oder auch dann den Torwart mit ins Spiel reinzuholen, die ersten 2, 3 wegzunehmen und dann quasi ähnlich, wie es Berlin gegen Kiel gemacht hat, am Anfang mit einem 4-0-Lauf. Oder ich erinnere mich auch ans Final Four, ans Rewe-Final Four. Ich weiß nicht mehr genau, welche Partie das war, aber da stand es am Anfang auf einmal 6-0 und ich habe gedacht, Alter, das ist ein Ergebnis, kenne ich nur aus dem Fußball.
Na, ich denke mal, der Anfang ist nicht so entscheidend. Ja. Das ist entscheidend, dass man irgendwann mal so einen Lauf bekommt. Ja. Und ich glaube, nach dem 4-0 oder nach dem 6-0, wie du gerade gesagt hast, ist noch nichts entschieden. Ja. Und da ist noch alles möglich und man muss einfach so in den Lauf kommen. Ja. Und dann kommt das Positive, die Halle kommt dann und dann wird Montpellier auch richtig unter Druck kommen und denke mal, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, wir reden darüber ja öfters, das Spiel, die Spielweise vom THW, ne? Große, relativ schwere Leute. Ich weiß, dass der THW mal sich definiert hat über die Schnelligkeit des Spiels. Ne? Also Abwehr und immer laufen, den Gegner kaputt laufen. Soweit ich mich recht entsinnen kann, Montpellier ist jetzt läuferisch auch nicht so ganz schlecht. Deswegen, manchmal kann man da halt auch in ein offenes Messer laufen. Die Strategie ist natürlich immer einfach gesprochen. Männer, lasst uns von Anfang an rennen. Manchmal geht es auf, so wie du gerade sagst, ne, dass du in den 6-0-Lauf kommst. Da spielt der Gegner dann aber auch immer ein bisschen mit. Ne? Das ist ja immer, es ist immer schön, wenn dann eine Theorie aufgeht. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie Tempo spielen wollen. Aber die Kunst ist es halt immer, in dem Moment, wo du diesen Druck und das Empfinden hast, rennen zu wollen, halt nicht zu viel Fehler zu machen. Ne? Das ist aber ein schmaler Grat. Da werden wir sehen, wie der THW taktisch heute da sich aufstellt.
Jetzt hatten wir gestern auch, beziehungsweise das Spiel Magdeburg gegen Kielce, ging ganz knapp für Magdeburg zu Hause aus im 7-Meter-Werfen, was natürlich also alles getoppt hat an Handball-Wahnsinn, den letzten Ball da reinzunageln. Lukas Mertens war gestern auch mit dabei, war auch bei euch zu Gast. Jetzt wart ihr beide selber Spieler und ich muss fairerweise sagen, ich weiß manchmal nicht, ob Torhüter auch Spieler sind. Ja? Also
nein. Also da antworte ich natürlich als erstes, ja ganz klar. Das ist natürlich eine doppelte Kompetenz, die Torhüter haben. Also erstmal Bälle abzuwehren und dann die Fähigkeit, spielerische Situationen analysieren zu können. Ne? Wird natürlich jeder Spieler mir jetzt sagen, was hat der Fritz getrunken?
Ich wollte auch darauf hinaus, Christian, du warst Spieler, du hast mehrere Trainer erlebt. Für so eine Situation, für so ein Spiel in der Vorbereitung, hast du da noch irgendeine Ansage gebraucht, wenn du weißt, wir gehen hier heute mit -9 ins Spiel? Ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Gedankenwelt von dem Lukas Mertens auch reinzusetzen. Gut, die hatten eine andere Ausgangssituation, ne? Da war es halt -1. Mhm. Dann weißt du, klar, wenn wir das Spiel gewinnen, das tun wir nur, wenn wir ein Tor mehr werfen, dann ist das Thema in der Verlängerung beziehungsweise im 7-Meter-Werfen. Aber hast du da als Spieler eine besondere von außen irgendwas gebraucht, dass dir mal einer irgendwie ins Gesicht geschrien hat oder so?
Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, der Benno macht das, also Bennett Wiegert macht das sehr gut und nimmt immer auch gezielt immer die Auszeiten und bringt da klare Aussagen und weiß genau, was gespielt werden muss. Und ich glaube, das ist entscheidend. Aber man muss ja nicht vorm Spiel sich gegenseitig anbrüllen oder ins Gesicht schlagen oder was auch immer. Das ist ja alles möglich. Also ich habe früher immer den Spieler nochmal auf den Rücken gehauen. Ich glaube, der eine oder andere wird sich
sanft
auf den Rücken gehauen, dass sie jetzt auch wirklich wach sind. Pranken genau. Sanft. Ja, ja. Aber das, glaube ich, ist nicht mehr nötig, wenn man so ein solches Spiel geht. Ich glaube, da muss man eher ein bisschen beruhigen, als nicht, dass man nicht überpaced.
Also es gibt unterschiedliche Typen. Also einige brauchen ihre Ruhe und wollen sich konzentrieren und für die ist ja Stress auf dem Feld oder der Lärm genug. Manche brauchen, um sich fokussieren zu können, eher, dass sich, ich sag mal, verbal anschreien oder was weiß ich, Körperstellen nochmal schlagen. Also jeder hat da seine eigenen Rituale und deswegen ist das jetzt keine gesamtheitliche Mannschaftstaktik, dass man das und das macht, sondern das ist dann eher individuell und jeder muss da sein Maß finden.
Haben Trainer, wie beispielsweise, ihr kennt jetzt beide Heiner Brandt auch ganz gut, seid mit ihm auch Weltmeister geworden. Gab es da irgendein Ritual für euch als Mannschaft oder hatte Heiner Brandt irgendein Ritual für euch, was spezifisch für diese WM damals war, woran ihr euch erinnert?
Eigentlich nicht.
Nee, ritualisiert war halt der Zeitablauf. Da hat dann jeder auch in diesem Ablauf, wo es dann zum Spiel geht, also sprich, was dann Besprechung angeht, vielleicht nochmal ein letztes Kaffee trinken oder so, da hat jeder seine eigenen Rituale. Also da gab es jetzt, da hat der Heiner uns auch freie Hand gelassen. Ich glaube, das war auch wichtig, weil da jeder individuell und unterschiedlich war und ist. das einzige Ritual, also Ritual heißt ja, dass sich Dinge immer wiederholen, das, was einzigartig war und vielleicht der Schlüssel war, sowas kann man ja nie planen, ist die Mannschaftsbesprechung vor dem ersten Hauptrundenspiel gegen Slowenien. Das hatten wir, glaube ich, auch in unserem Gespräch. Mhm. Die Pizza, das Pizza-Thema. Das war so, er hat einfach den Fokus auf uns. Er hat die Verantwortung zu uns gegeben. Keiner konnte mehr rausgehen, weil wir haben, ich sag mal in Anführungszeichen, Scheiße gebaut. Ja? Und hat gesagt, Männer, da könnt ihr mir eine Antwort drauf geben. Er hat ja das Spiel gesehen, Island-Frankreich, das lief super, sieht die Isländer kämpfen und dann kommt der Pizzabäcker vorbei. Und ich glaube, also für mich war es zumindest so, dass es so war, vom Gedanken her, okay, jetzt alles scheißegal. So, und das hat mir dann irgendwo diese Freiheit gegeben, einfach nicht zu viel nachzudenken. Das ist ja dieser schmale Grat. Mhm. Klar musst du fokussiert sein auf den Moment, was ist zu tun. Aber wenn du zu viel nachdenkst, was könnte sein und hier und da, das ist ja auch ein bisschen im Unterbewusstsein, das lähmt dich einfach. Und du siehst, das ist manchmal nur ein Gedanke. Das kann von einem auf den anderen Moment sich komplett ändern. Das ist cool.
Ich wollte noch dazu sagen, wir hatten auch Todo Jansen zu Gast und da war ja auch die Vorbereitung vor dem Finale, als er noch ein Buch gelesen hat, ja, und Oliver Rogisch ist da, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde vorm Spiel schon auf und ab gelaufen und er hat es halt so gebraucht, die sich zu motivieren und Todo Jansen war halt ganz entspannt, ja, und das sind halt einfach verschiedene Typen, die da zusammenspielen und jeder hat so seine Art, wie er sich auf so ein Spiel vorbereitet.
Ich glaube, Typ Trainer merken wir uns nochmal und speichern uns das kurz auch für das Ende der heutigen Episode nochmal ab, weil da habe ich noch eine spezielle Frage an euch. Wenn ihr euch, Gedanke ist auch ein gutes Stichwort, Henning, ihr habt jetzt 19 Episoden abgedreht, es waren nicht nur Trainer zu Gast, sondern auch Spieler, haben wir gerade gehört, Lukas Mertens, ich meine, Stefan Löfgren war auch bei euch zu Gast, ne? Auch ein Held meiner Jugend, ehrlicherweise. Wenn ihr euch so zurückerinnert, ohne dass wir jetzt die Gäste vergleichen wollen, weil das ist ja völliger Bullshit, ne? Wer ist für euch so richtig hängen und kleben geblieben, als auch inhaltlich gesehen? Was hat euch wirklich positiv mitgerissen?
Also bei mir ist hängen geblieben dieser Satz von Nikolai Jakobsen, als er gesagt hat, ihr kommt nicht zum Training und werdet trainiert, sondern ihr kommt zum Training, um besser zu werden. Mhm. Ja. Und das würde ich auch jedem Jugendlichen mitgeben, der Handball spielt. Also, dass man da nicht hinkommt und wird dann unterhalten, und sondern wirklich fokussier dich auf deine Aufgaben, ja, fokussier dich auf dich, dass du aus diesem Training das Beste mitnimmst, ja. Und das ist so ein Satz, der ist bei mir sehr stark hängen geblieben von Nikolai.
Matthias Steiner, die gesamte Geschichte, also wie fokussiert er war auf Ernährung, alles was Leistungserbringung angeht, und jeder, der mal ein bisschen Gewichtheben gemacht hat, von den Gewichten, von denen wir da reden, völliger Wahnsinn. Also ich war da sehr beeindruckt. Und wie gesagt, einfach diese Professionalität, die ja auch im Handball immer stärker Einzug hält. Und ich sage mal, das ist für mich ein Vorbild dann auch für junge Leute, ne, die dann suchen nach Vorbildern und zu sehen, wie kann ich Leistung erbringen. Und das ist ja unabhängig, ob ich jetzt Gewichtheben mache oder Handball spiele oder sonst irgendwas mache. Und das war aus meiner Sicht ein sehr gutes Gespräch mit starken Inhalten.
Ach, Henning, vor allem, weil du gesagt hast, 150 Kilo Kniebeugen ist nur warm machen, und da hast du gedacht, was?
Hat er gesagt.
Ja, hat er gesagt. Da hat Henning so, was, 150 Kilo nur warm?
Wie viele Versuche habe ich für die 150 Kilo?
Das ist halt schon so eine Sache, wo wir uns niemals hinkommen würden.
Wo er den Olympiasieg dann errungen hat, ich glaube, das ist ja dann im Clean, ist das, ne, im zweiten Durchgang, da hat er, glaube ich, so um die 240, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet. Alleine, wenn das auf der Stange liegt und mal versuchen wollen würde, das zu bewegen,
glaub,
und zu rollen.
Ich glaube, wir drei zusammen einmal irgendwie übereinander gestapelt. Oder?
Nein, ich glaube, das kann man nur so mit dem Kopf schütteln, wenn man das mal selber im Kraftraum war und versucht hat, sowas zu machen. Ja. Also wenn man 150 Kilo zu warm machen Kniebeugen macht, das ist dann schon.
Mir würde es die Knie wegbrechen, bräuchte ich gar nicht anfangen.
Knie, Rücken. Nein, also von daher, sehr beeindruckend, wie gesagt, auch die Einstellung und die jeden Tag. Ne? Also, das ist jeden Tag, ich sag mal, ein Ballsport, da kann man viel über Begeisterung, Spaß am Spiel kompensieren. Ne? Aber da ist einfach immer Eisenfressen. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie fokussiert man sein muss. Und da gibt es halt nicht, heute machen wir mal. Locker, war jetzt bei uns auch nicht, aber ein Spiel ist dann trotzdem nochmal was anderes, ne, mit anderen Emotionen und so weiter. Wenn die 150 oder 200 Kilo da liegen, dann liegen die einfach jeden Tag so da, und das ist schon sehr beeindruckend.
Vor allem er hat sich ja ein Jahr lang auf so einen Wettkampf vorbereitet. Du musst ja ein Jahr lang echt fokussiert sein, nur auf, für diesen Wettkampf, ja. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, er guckt ein Jahr noch die gleiche Wand an, ja. Irgendwann wirst du ja auch bekloppt, ja, ja, wenn du immer nur das Gleiche siehst. Handball ist ja ein Sport, der ist alle drei Tage was neu. Und wenn du mal Scheiße gebaut hast und ein Spiel verloren hast, dann kannst du es in drei Tagen später, ja, kannst du es wieder, ja, positiv machen. Aber wenn du die 150 Kilo zum Warmmachen nicht geschafft hast oder die 240, ja,
Aber eine Verbindung sehe ich trotzdem zu dem, was du gesagt hast, Christian, von Nikola Jakobsen, der Satz, der dir im Gedächtnis geblieben ist, mhm, und zu der Storyline auch vom Matthias Steiner, ist ja dieses sich wieder aufs Training freuen, nicht bespaßt werden zu wollen, sondern mit einem gewissen Ziel, mit einem Fokus da reinzugehen und für sich als Spieler auch zu sagen, ich gehe jetzt hier in dieses Training, beispielsweise Nationalmannschaft von Nikola Jakobsen, mhm, da rennen ja nur absolute, ja, Weltklasse-Spieler rum. Ja. Da kann ich ja von jedem Einzelnen, kann ich ja in jeder Situation noch mal irgendwie eine Schippe drauflegen. Ne? Ich stelle mir gerade vor, dass dann ein Simon Pütlik mit einem Matthias Gitzel trainiert. Mhm. Und ich denke mir als Fan manchmal, ja, was willst du denen denn eigentlich noch beibringen? Die können doch in jungen Jahren, ja, schon fast alles.
Aber ich glaube, ein wichtiger Satz ist das, was Christian gesagt hat, dass du nicht kommst, um bespaßt zu werden, mhm, sondern du kommst mit der Ernsthaftigkeit, mhm, ins Training. Also der Trainer ist ja jetzt auch nicht überall. Der hat vielleicht seine taktischen Ideen, die er macht, so. Ob das jetzt vielleicht der Torwart ist oder der Spieler, der gerade nicht involviert ist, dass er seine Aufgabe, die er momentan, die ihm zugewiesen wird, bestmöglich zu machen, um zu gucken, was kann ich aus diesem Moment mitnehmen und lernen. Ja, so, und ich glaube, das will er damit sagen. Und das ist ja eine Einstellungssache. Mhm. Das sollte eigentlich jeder, der damit auch sein Geld verdient, beziehungsweise auf dem Weg ist, Leistungshandball zu spielen, mit diesem Fokus sollte er in jedes Spiel gehen. Und da gehört dann natürlich auch drumherum dazu, wie ernähre ich mich und, ja. Also das sind ja Dinge, die wir zu unserer aktiven Zeit auch gehört haben, die vielleicht nicht immer so eins zu eins umgesetzt wurden, aber mit dem heutigen Wissen, welcher Aufwand notwendig ist und Thema Regeneration, was wir alles schon hatten, ist einfach so wichtig, um einmal da oben hinzukommen, aber auch um da oben zu bleiben.
Ja, du hast ja auch gemerkt, dass Nikola Jakobsen viel aus Kieler Zeit noch mitgenommen hat, ja. Mhm. Wenn er gesagt hat, okay, wenn es halt mal nicht läuft und ein, zwei Bälle ins Ausfliegen, dann trainieren wir halt so lange, bis es halt funktioniert, ja. Mhm. Und das ist halt auch die Kunst, die Nocker damals früher hatte, ja. Es wird so lange trainiert, bis es halt passt, ja. Und nur so kannst du dann halt auch Erfolg haben und kannst es im Spiel unter Druck auch präzise spielen, damit so ein Spielzug funktioniert.
Ich glaube, es muss im Kopf nerven, dass sich Dinge anpassen. Also die Erfahrung habe ich teilweise gemacht. Es war tatsächlich so, bei Nocker haben wir taktische Sachen gemacht. Bis zum Erbrechen, wo du gedacht hast, jetzt war es doch schon gut und jetzt war es doch besser. Und es hat immer noch nicht gereicht. Und irgendwann, wenn es dir einfach schon raushängt, zum Hals raushängt, dann sagt der Geist, glaube ich, irgendwann, so, jetzt begreif's endlich. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ja? So. Und dann implementieren sich vielleicht Dinge. Also es ist vielleicht notwendig, über dieses Unangenehme drüber zu gehen, um Dinge dauerhaft zu implementieren.
Ja, und selbst, da hat ja auch Stefan Löfgren drüber geredet, dem ist es ja auch irgendwann zum Halse rausgehangen, ja, und hat jeden so angeguckt, so genervt, und jeder wusste, ja, okay, dann machen wir es halt nochmal. Ja. Und selbst ein Weltstar wie Stefan Löfgren musste das immer wieder tun, bis es perfekt gepasst hat. Und Nikolai hat gesagt, okay, wenn du halt die 20 Zentimeter nicht da stehst, wo du stehen sollst, dann machen wir es halt nochmal, ja. Und wenn dann 6 Feldspieler zugucken oder 5 Feldspieler zugucken und einer macht einen Fehler, irgendwann
scheißen sie sich gegenseitig an,
ja.
Ja. Ja. Und wenn dann der Teamgeist aber gut funktioniert, dann wird sich mal gegenseitig angeschissen. So kenne ich das aus dem Teamsport auch. Das ist auch okay für den Moment, aber man hat so eine innere Verbundenheit, weil man weiß, wenn wir das jetzt zusammen umsetzen, dann werden wir erfolgreich sein. Und das ist ja dieses gemeinsame Ziel, was dann wirklich so richtig verbindet.
Und du hast es ja dann auch im Spiel gesehen, dass dann plötzlich, wenn du richtig gestanden bist, dass dann da plötzlich Lücken da war und keiner wusste eigentlich warum, aber Nocker hat es schon so auf dem Reißbrett, sage ich mal, hat es so skizziert, dass es genauso passiert ist. Und wenn du Erfolg hast, ja klar, machst es dann im Training gerne.
Ich glaube, dieses Einstellungsthema, da können wir für den Part auch einen Knopf dran machen. Ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich alle Gäste, die aktuell Trainer sind und es auch waren, die das miteinander vereinen. Mhm. Weil diese Einstellung wird wahrscheinlich bei vielen identisch sein, nicht gleich, weil sie es dann anders individuell auch rüberbringen. Mhm. Ne? Also ich komme nicht auf die Idee, Toto Jansen mit Florian Kehrmann oder mit Nikola Jakobsen zu vergleichen. Das ist komplett Bullshit. Mhm. Das macht keinen Sinn. Aber von der Einstellung her sind ja auch alles selber Spieler gewesen und die nehmen sich dann natürlich die besten Dinge aus Spielerzeiten mit in ihr Trainerleben auch mit und geben das dann an die Jungs und Mädels weiter.
Ja, jeder hat seinen Weg. Jeder hatte seine Trainer, die ihn geprägt haben. Ja, und klar hat da jeder seinen anderen Weg, aber im Endeffekt will jeder das Gleiche und das ist Erfolg.
Ja, ja, das ist das gemeinsame Ziel. Und wenn das dann eintritt, dann wird es noch wesentlich einfacher. Genau. Ist euch sonst noch etwas aus der ersten Staffel, wenn wir nochmal jetzt gemeinsam zum Ende hin zurückblicken, ist da noch irgendetwas, wo ihr sagt, Menschenskinder, das war so eine geile Story, das müssen wir jetzt unbedingt nochmal kurz auf den Tisch bringen.
Kannst du nur mal sagen, wer alles in erster Staffel da war? Weil ich habe, glaube ich, also weißt du noch alles, wer als in erster Staffel da war? Also das ist ja so viele.
19 waren es zusammen. So.
Ja. Na, das war die zweite Staffel. Die erste Staffel waren ja...
Ja, wenn wir jetzt von der zweiten reden, also klar, wir hatten ja auch ein paar offizielle, René Witte, Carsten Günther, ne, da gab es ja dann auch ein paar interessante Geschichten. Einfach aber aus deren Sicht zu sehen, auf die Fokussierung unser Thema ist auch immer wieder Nachwuchsförderung. Was können wir besser machen? Was läuft schon gut? Was können wir besser machen? Was können wir lernen aus anderen Ländern, ne, die ja dann nochmal mit einem ganz anderen Fokus auf uns Deutsche gucken? Weil gerade in Skandinavien ist ja die Nachwuchsförderung schon sehr, sehr gut. Ne, so, jetzt ist das natürlich ein anderes Gesellschaftssystem. Und da ist dann oftmals die Frage, was können wir mit dem Gesellschaftssystem, wie wir es haben, vielleicht optimieren und verbessern? Ja, so, ja. Und das ist immer wieder ein Thema, was wir anfragen, weil wir damit ja auch irgendwo einen Mehrwert bieten wollen. Was haben die für Ideen? Ne? So wird ja auch vielleicht nicht immer so gefragt in den Medien. Und so kritisch, wie wir es manchmal sehen, sehen es die Leute aus dem Ausland gar nicht. Es sind vielleicht einfach Kleinigkeiten, die den Unterschied machen, um junge Talente wirklich nach ganz oben zu bringen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Rhein-Neckar-Löwen. Machen eine sehr gute Nachwuchsarbeit, sind in den letzten Jahren, die waren glaube ich im letzten Jahr B- und A-Jugendmeister. Ja. So, die Kunst ist tatsächlich, diese großen Talente, und da sind viele Talente auch in der Bundesliga angekommen mittlerweile, wie kann man noch mehr Spielern auf dem Weg dahin sie unterstützen, und wir wissen, das sind Kleinigkeiten, Nuancen und deswegen das Thema Mentoring haben wir ja auch mal angebracht gehabt. Da sehe ich auch einen großen Bedarf drin, weil es manchmal die Kleinigkeiten sind, die notwendig sind, um jemanden dann auf diesem Weg zu stärken.
René Witte hat noch einen schönen Satz gesagt zu seinen Eisenach-Spielern. Da ist mir auch in Erinnerung geblieben. Wir sind die kleinste Mannschaft, wir haben den kleinsten Etat, aber wir dürfen nicht die dümmsten sein. Das war auch natürlich so ein Satz. Ja, also da musst du halt einfach clever spielen. Ja? Wenn du dann die kleinste Mannschaft oder mit dem kleinsten Etat, dann musst du einfach...
Zeichnet sich ab, dass die Eisenacher das packen können.
Ja. Ja, also du hast gesehen, was für Kampfschweine das sind, und die kämpfen um jeden Ball und die Einstellung passt.
Ja, ja. Ich glaube auch, da der Trainer, passt der Trainer gut zu, weil der hat da richtig Zucht und Ordnung drin. Ich glaube, die Atmosphäre in Eisenach ist, ich kenne die Halle ja noch von vor, wie viele Jahre ist jetzt her? 15, fast 20 Jahre. 20 Jahre mittlerweile. Also da brennt die Luft, ne? Und das ist für jeden Gegner. Und ich glaube, die meisten, ich weiß gar nicht, ob die ein Spiel hatten, wo sie zu hoch deutlich verloren haben. Aber wenn sie verloren haben, dann war das immer knapp. Also jeder tut sich in Eisenach schwer.
Vor allem das Deckungssystem ist ja ganz extravagant. Das gibt es ja so eigentlich nicht in der Bundesliga dieses 3-3-System.
Ja.
Und du siehst halt, die müssen dahin ackern, die müssen laufen, die müssen ja die Räume noch mehr schließen. Und man hat gesehen, also die kriegen sofort Hilfe, wenn einer ausgetanzt wurde. Und da stürzen sie sich alle drauf. Und das ist ja auch die Schwierigkeit in Eisenach. Wenn du in Eisenach spielst, dass du denkst, du bist durch, ja, und plötzlich kommen sie von allen Seiten. Und dann noch den Kopf zu haben, ja, da weiterzuspielen, weil du natürlich auch immer frustriert bist, ja, wenn da plötzlich noch einer dasteht und noch einer kommt.
Nie ein einfaches Tor.
Ne? Also nie ein einfaches Tor. Und dann haben sie natürlich auch einen Torhüter da hinten drin, der diese freien Bälle auch noch hält, und kriegen nächstes Jahr noch einen.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Ich glaube, die haben drei Torhüter.
Ja, die haben drei Torhüter.
Die wechseln ständig durch. Also ich habe auch das System noch nicht ganz verstanden, ob das ein zeitlicher Ablauf ist, wo die alle drei Torhüter wechseln, oder je nachdem, ob der drei Bälle hintereinander reinbekommen hat. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Also sowas habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
Bei den Rhein-Neckar-Löwen haben wir das ja ein Stück weit auf, ne? Wird jetzt wieder aufgelöst, weil Joel Bierlehm dann jetzt nach Hannover wechselt. Gut, die Rhein-Neckar-Löwen haben aber auch, du hast die Jugendarbeit der Löwen angesprochen, da bauen wir eben die Brücke zu David Späth und auch vielleicht zu David Moret, was David da wieder in Lissabon gemacht hat, auch in so einem Hexenkessel, auch super enge Halle, völlig verrückter Hallensprecher. Gut, haben wir bei den Löwen auch. Grüße gehen an Kevin raus. Das ist auch komplett irre, aber dann wird eine Halle auf einmal total eng. Und ich weiß es selber aus eigenen Handballzeiten, dann wird so ein Tor auch auf einmal unfassbar klein. Und mir hat mal ein Trainer gesagt, Stefan, hast du schon mal einen Menschen gesehen, der einen Ball unters Tor durchgeworfen hat? Nee, habe ich nicht, habe die Bälle trotzdem drüber geschossen, wir sind verrückt. Wir müssen aber noch einem Gast tatsächlich gratulieren.
Okay.
Jetzt bin ich gespannt. Nicht zum Geburtstag.
Nicht zum Geburtstag.
Sondern zur deutschen Meisterschaft.
Okay. Jetzt stehe ich auf der
Wenn ich nicht ganz falsch bin, dann hattet ihr Jonas Hofmann zu Gast.
Das stimmt.
Ach so.
Ja.
Von Bayern 04 Leverkusen.
Ja, genau. Ja.
Natürlich. Stimmt.
Ja.
Stimmt.
Und genau den können wir da einmal hochleben lassen, weil das hätte ich vor der Saison als großer Fußballfanatiker nicht gedacht. Nein. Gut, ich oute mich, bin Werder Bremen-Fan. Da wird hier gelacht. Wir haben unser Ziel war nicht abzusteigen, das werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit packen. Aber das, was Bayer Leverkusen da auch gebracht hat, auch wieder den Trainer und den ganzen Staff mal in den Mittelpunkt gerückt. Ich glaube, da haben wir eine schöne Verbindung auch zum Handball, ne? Auch das Ganze drumherum mitzunehmen. Ich habe so ein paar Situation von Xavi Alonso im Kopf, wo er dann quasi von den Fans gerufen wird und er geht aber nicht alleine hin, sondern was macht er? Er holt sein komplettes entire Stuff, nimmt da mit und lässt sich mit allen feiern. Ne? Also ja. Ego, glaube ich, also er ist ja ein genialer Fußballer gewesen, Ego relativ gering und Mannschaft in den das, was du auch von Heiner gesagt hast.
Ja, das ist das, was auch ausstrahlt. Eine große Sympathie und ich glaube, er trifft einfach die richtigen Worte. Das heißt ja nicht immer, dass wenn du jetzt diese Erfolge hast, so wie er sie hatte, dass du dann das auch gleich so vermitteln kannst. Aber er scheint eine gute Ansprache zu haben. Und auf Leverkusen hat ja nun eine große Last gelegen. Ne? Oftmals als Vizekusen verschrien gewesen. Ist
vorbei.
Kann man nur gratulieren. Ich sag mal so, klar, der FC Bayern, die Dominanz der letzten Jahre. Ich finde es gut, dass da jetzt mal was anderes passiert ist und Leverkusen einfach auch als vom Spielerischen, also wenn ich mal Spiele gesehen habe, die haben einfach auch einen geilen Ball gespielt. Und ich glaube, dass es dann alles ist Talent, Begeisterung, das war einfach, die haben einfach Spaß gehabt auch, ne? Also kommen wieder meine Themen, jetzt meine Leier.
Nein, ich als Bayern-Fan kann natürlich nicht jetzt. Da kann ich. Was?
Bayern-Fan?
Klar.
Wir müssen uns überlegen, ob wir das weitermachen.
Sollen wir das rausschneiden?
Natürlich nicht.
Nein, also da war, das ist ja eigentlich immer so, wenn es läuft, ja, dann kommst du in diesen Flow und dann, wenn du siehst, wie häufig die in der Nachspielzeit noch das, die Tore gemacht haben zum Ausgleich oder zum Sieg, also das ist ja wirklich auch wieder so, wenn es läuft, dann läuft es alles. Dann, das ist ja im Handball genauso. Wenn du gut drin bist in der Saison oder im Spiel, ja, dann wirfst du auch Tore aus unmöglichen Situationen, ja, wo du denkst, wie kann dieser Ball reingehen? Und wenn das ist einfach so.
Hey, können wir nochmal gratulieren,
Jonas Hoffmann. Jonas, herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Der Papa auch Bayern-Fan, aber trotzdem glaube ich, dass er dieses Mal.
Oh, ich weiß nicht, ob das gut war, dass du das jetzt gesagt hast.
Das haben wir ja schon gesagt im Podcast.
Du meinst Bayer, nicht
Bayer-Fan. Bayer-Fan, genau.
Schauen wir mal in die dritte Staffel, die ihr mit 2012 vorhabt und die ihr starten werdet. Was habt ihr euch da vorgenommen?
Also wir werden vom Modell dann nicht groß abweichen. Wir werden weiterhin ehemalige Mannschaftskollegen bzw. aktuelle Spieler einladen ins Gespräch, aber auch offizielle. Wir haben ja immer wieder aktuelle Themen. Wir haben jetzt in diesem Jahr die Fußball-EM. Da werden wir mal sehen, inwieweit es uns da vielleicht gelingt, zu diesem Thema jemanden einzuladen. Wir haben Olympia. Und ich glaube, in diesem Jahr kommt ein großes Event nach dem anderen. Deswegen, wie gesagt, wir bleiben da unserem Motto treu, wie gesagt, aktuelle Athleten mit ehemaligen zu kombinieren. Ein paar offizielle, wir hatten ja auch den ehemaligen Krafttrainer vom THW Kiel schon dabei, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Also wir versuchen einfach einen großen Mehrwert für unsere Zuhörer, Zuschauer zu haben und zu sehen, dass wir das zusammenbekommen. Und ich glaube, dass wir da unserem Motto einfach treu bleiben.
Wichtig ist auch, dass klar werden die Spieler oder auch die offiziellen ganz normale Fragen gestellt, sage ich, aber die Fragen, die vielleicht nicht immer zum Tagesthema gehören, die kommen dann von uns, ja. Und wir haben auch vieles, was uns selbst interessiert, ja. Wir haben jetzt auch sehr lange mit Matthias Steiner über die Ernährung gesprochen, was mich natürlich sehr interessiert hat. hat oder mit Ole Wicken haben wir auch über Krafttraining, was ich auch sehr wichtig finde mittlerweile im Handballsport, weil das immer mehr zum Fokus wird und auch die Jugendarbeit immer mehr mit Krafttraining frühzeitig beginnt. Also und so werden wir für jeden etwas dabei haben, auch in Staffel 3.
Also wir wollen natürlich auch darauf eingehen, was die Zuhörer haben wollen. Also deswegen, wenn es Anregungen gibt, wir sind dafür alles offen. Ja, wir wollen, wie gesagt, einen großen Mehrwert für unsere Zuschauer haben. Und wenn es Interesse gibt an anderen Themen, dann, wie gesagt, hören wir gerne zu, was unsere Fans.
Es gibt ja auch immer wieder mal eine Umfrage, die wir hochladen und fragen, welche Spieler oder Offizielle sie gerne hören möchten. Und dann suchen wir uns da schon die passenden aus und gehen auf die Wünsche ein.
Ja. Und wenn ich jetzt beispielsweise Interesse habe, irgendwie auch ein Sponsoring machen zu wollen oder Gast bei euch zu werden, wenn rufe ich dich einfach an, Christian? Ja, dich,
oder wie mache ich das? Wir blenden unten die Handynummer von Henning ein, das ist kein Problem.
Handynummer, der kann, Adresse.
Der kann auch nachts angerufen werden,
das ist kein Problem.
Das kann ich bestätigen.
Nee, wir sind beide auf LinkedIn vertreten. Wir haben aber auch von unserer Agentur die Adresse da, die wir dann entsprechend einblenden und da können wir kontaktiert werden entsprechend und dann nehmen wir gerne solche Fragen, Angebote entsprechend entgegen.
Das Ganze packen wir in die Shownotes rein,
genau.
Dann ist es für euch ZuhörerInnen auch wahnsinnig einfach mal drauf zu klicken und ansonsten meldet euch auch einfach bei mir, die Handynummern habe ich, die gebe ich dann natürlich nicht raus. habt ihr vielleicht, was den Ausblick in die Staffel 3 angeht, bleibt ihr auch bei eurem Setup oder macht ihr auch mal was anderes, so wie wir jetzt heute hier in Mannheim in der Werte-Lounge von Karl sind oder habt ihr euer normales Setup?
Ja, also wir sind natürlich auch mal bei Heiner Brandt in der Schwalbe Arena gewesen und ja. das wird auch immer mal wieder vorkommen, dass wir von woanders aufnehmen, das wird sich auch nicht ändern, ich glaube, das bleibt ja alles.
Wie gesagt, wenn wir jetzt jemanden aus dem Ausland haben, dann haben wir natürlich unser Setup wie bisher. Mhm. Wenn wir jemanden in der Gegend haben, dann fahren wir natürlich gerne persönlich hin. Wie jetzt mit dir ist das natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn wir uns über den Bildschirm unterhalten. Also je nachdem, wie es sich einrichten lässt. Aber wir haben gesagt gehabt, wenn wir die Chance bekommen, den Heiner zu interviewen, dann wollen wir den auch gerne persönlich haben. Und das war ja super mit den, ich weiß gar nicht, was der Hintergrund war, waren das Pokale, glaube ich, von
Pokale, Trikots von genau, ehemaligen, auch von Kutin also, Valur.
Das war perfekt. Von daher, wie gesagt, je nach Situation und räumlichen Abstand, passen wir es an.
Ihr könnt euch zwei bestimmt vorstellen, was ich für meinen Fanboy-Moment hatte, als ich Jenny Kettemann interviewen durfte in meinem Podcast. Da war nämlich auch Meisterschaft und Pokal im Hintergrund zu sehen. Die sind auch mal Meister geworden.
Ja, weiß ich. Zweimal sogar, glaube ich.
Mit wem als Trainer?
Nikolai Jakobsen. Mhm.
Da haben wir ihn wieder. Und Olympia ist ein ganz gutes Stichwort, haben wir jetzt ja auch im Sommer bei der Handballnationalmannschaft Männer und Frauen. Mhm. Haben wir bei Olympia dabei, das hatten wir auch lange nicht mehr. Markus Gaugisch war ja auch zu Gast, Trainer der Frauennationalmannschaft. Ich durfte vor kurzem tatsächlich den zukünftigen Trainer der Frauenfußballnationalmannschaft interviewen, den Christian Wück. Das war auch sehr spannend. Der kommt auch aus dem Jugendfußball eigentlich und macht jetzt dann Frauenfußball. Was traut ihr unseren Mannschaften zu bei Olympia?
Ja, so wie Matthias Steiner schon gesagt hat, also natürlich ist das immer eine Herausforderung, dieses ganze drumherum auszuschalten, wenn da plötzlich die Sportgrößen aus NBA und wo auch immer oder im Tennis, ja, ich weiß noch, wir sind Serena Williams mal über den Weg gelaufen 2008. Das ist eine Kraftmaschine, da hast du dich als wollte man gar nicht in den Kraftraum gehen, wenn man solche.
Das war peinlich.
Ja, das war peinlich, ja. Aber das muss man alles ausschalten und sich dann nur auf das Handball fokussieren. Das ist schwer genug, sag ich mal. Aber ich denke mal, beide Mannschaften haben gut gespielt. Die Frauen sind im Halbfinale knapp gescheitert. Die Deutschen auch, Männer. Deswegen, also Olympia ist immer was anderes und da kann alles passieren. Und ich denke mal, eine Medaille wird für beide schon drin sein. Obwohl natürlich die Frauen das schwerere Programm haben. Also wenn man sieht, was da für Kaliber dabei sind, ja, da wird schon schwer.
Also klar, Medaille ist immer drin, aber die Trauben hängen hoch. Ne? Also ich glaube, Konstanz, das ist tatsächlich unser Thema. Konstanz fehlt beiden Mannschaften, den Frauen wie den Männern. Das Potenzial haben sie, dass sie große Nationen schlagen können. Davon bin ich auch überzeugt. Aber wie es Christian gesagt hat, die Fokussierung, das ist tatsächlich die Herausforderung. Es ist so viel Trubel drumherum. Na, du stell dir vor, du hast die WM der eigenen Sportart, dann bist du in deinem Hotel vielleicht mit ein oder zwei anderen Mannschaften. Fährst dann mit dem Bus, ganz normaler Alltag zur Sporthalle. Olympia, hast du das Riesendorf, wo alle Sportarten drin sind. Du musst dann mit dem Bus hierhin und da in Menschen ohne Ende, also ein Trubel. Und das geht nicht so spurlos an dir vorbei. Und sich da zu fokussieren, das ist tatsächlich die Herausforderung. Wenn das der deutschen Mannschaft gewinnt und sie sich in so einer Euphorie spielen können, dann glaube ich auch, dass eine Medaille möglich ist, aber das wird noch ein weiter Weg.
Du bist in der Mensa drin, die 100 Meter lange oder 200 Meter lange Mensa, 24 Stunden essen, du läufst jeden Tag an McDonald's vorbei. Also
vorbei,
sage ich, extra vorbeigelaufen. So. Und sitzt dann am Tisch mit Sportgrößen und das musst du alles verarbeiten und das ist immer das Schwierige. Und dann hast du einen freien Tag, wo du nicht spielst, dann guckst du vielleicht andere Veranstaltungen an. Also das ist alles.
Und das ist ein schmaler Grat, weil man möchte ja auch da vieles erleben, aber du darfst nicht vergessen, wir sind im Hochsommer und jetzt fährst du zu einem anderen Event, vielleicht noch im Freien, so dann sitzt du da zweieinhalb Stunden, du hast die Anreise, das kostet alles Energie, ja, und nimmt ein bisschen den Fokus vom Wesentlichen. Also deswegen, das muss sich jeder gut überlegen, wenn er da vor Ort ist, was ist es ihm wert, das ein oder andere doch sehen zu wollen oder aber vielleicht um die Medaille eher spielen zu wollen. Ich will nicht sagen, dass das eine das andere ausschließt, aber es nimmt den Fokus ein bisschen vom Wesentlichen.
Das ist spannend, weil genau darüber, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr im Detail, aber ich habe mich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche genau darüber mit Olli Rogge unterhalten, als wir das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen Melsungen geschaut haben. Und wie gesagt, den Weg dahin weiß ich nicht mehr, aber er hat mir auch so eine ähnliche Story wie du erzählt. Er hatte nicht Serena Williams als Beispiel, sondern die NBA-Stars. Und für mich als nicht prominenten Menschen, vielleicht in der Podcast-Szene so ein ganz kleines bisschen, ja, da kenne ich vielleicht drei Leute, aber ihr seid jetzt bekannte Handballstars gewesen. Und dass ihr sowas sagt wie, nun, da ist noch mal eine andere Ebene. Das ist ja für jemanden wie mich auf einmal so, hä?
Ja, also da muss man glaube ich, die Größe des Handballsports im internationalen Sport dann auch immer wieder sehen. Ne? Du hast mit Basketball natürlich eine Weltsportart und gerade mit den NBA-Spielern Weltsportler, mir fällt da LeBron James ein, der dann mal vor uns da gelaufen ist und wo dann viele andere, ich sag mal, Top-Athleten aus ihrer Sportart hingelaufen sind wie kleine Kinder und Fans und wollten ein Autogramm haben. Also daran siehst du mal den Unterschied natürlich in der Sportwelt, welche mediale Aufmerksamkeit manche Sportler einfach genießen. Und da ist dann einfach nochmal ein Unterschied.
Jetzt haben wir zu Beginn der Episode schon gesagt, dass wir auch eine Überraschung für unsere Zuhörerinnen haben. Und ihr habt erfolgreich eine Kooperation mit Flyer Alarm und auch mit Hummel gestartet. Henning, hau mal raus, was ist die Idee dahinter?
Ja, hau mal raus, ist gut. Also die Kooperation ist schon gesprochen, wie du es gesagt hast. Wir wollten natürlich für unsere Fans was wiedergeben und da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Eine Kollektion, die auch tragbar ist. Also das heißt jetzt nichts mit ganz großen Aufnähern und Aufklebern, wo man dann vielleicht sagt, okay, damit würde ich jetzt nicht nach außen gehen. Ich glaube, dass die Zeichen, die wir hier auf die Shirts und Hoodies gedruckt haben, dass man die auch im Außen präsentieren kann. Und deswegen finde ich, sind das tragbare Klamotten. Wie gesagt, Hoodies habe ich gesagt, T-Shirts und Langarm-Shirts. Ich finde, das ist uns was Gutes gelungen und freue mich, wenn es den Fans entsprechend genauso gefällt. Und da freuen wir uns auch gerne auf das Feedback.
Ja, ist eine limitierte Edition, wollte ich noch sagen. Ist auf jeden Fall, wird da auch jetzt schon in Planung was Neues kommen. Also ist nur eine gewisse Zeit, dann habe ich auch schon wieder im Kopf so neue Ideen, was man da machen kann. Aber auf jeden Fall ist das, wie du Henning schon gesagt hast, eine schöne Sache. Und auf jeden Fall wollten wir den Fans was zurückgeben. Und es wäre schön, wenn wir da einige da irgendwann mal sehen würden damit.
Genau.
Ich nehme es gerne. Also ich finde, es sieht, also ich mag die.
Ja, man muss natürlich auch den Körper dazu haben. Das ist nett von dir.
Hey, aber wir haben es gesehen. Er hat kurz zu mir geguckt. Hat auf meine Arme geguckt und hat gesagt: Ja, beim Henning schlabbert das alles noch so ein bisschen. Der musste erstmal reinwachsen.
Slimfit für Henning.
Ich finde so ein Hoodie ja geil. Also, ich liebe ja Hoodies. Ich liebe die Marke Hummel. Ich habe es ja gesagt, ich habe früher selber Handball gespielt und Hummel ist für mich ist eine dänische Marke, die Handballmarke überhaupt. Genau. Und es ist jetzt auch die Marke von, also der Ausrüster von Werder Bremen. Das heißt, bei mir zu Hause, der Schrank ist auch mit Hummel-Klamotten voll. Geiler Scheiß.
Also haben wir voll deinen Nerv getroffen, ne?
Voll.
Aber nicht nur eine Handballmarke, ist ja auch eine Fußballmarke.
Ja, ich glaub, ja. Aber die hat begonnen, soweit ich weiß, mit Handball. Ne? Ja. Also Hummel, wir haben, glaube ich, mit der Nationalmannschaft, wenn ich mich recht entsinne, in den 90ern Hummel schon getragen. Da war es fast ausschließlich aus dem Handballsport, glaube ich. Und mittlerweile Fußball, ich weiß gar nicht, in welchen Sportarten die sich noch bewegen. Also ja.
Ja, ich vermute, dass Handball da leider dann auch für so einen Konzern wie Hummel einfach dann auch zu nischig ist, wenn sie halt nur Handball machen würden, ne? Deswegen sind sie jetzt auch bei Werder mit drin und wie gesagt, wir hatten an der Weser schon extrem viele Ausrüster. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Werder-Fan, ihr könnt euch vorstellen, wie viele Trikots ich zu Hause im Schrank hängen habe, jedes von jeder Saison.
Das ist auch ein schönes Geschäftsmodell.
Ja, totales Merchandise-Opfer, immer schon gewesen. Aber ich glaube, dass so eine Kollektion, die dann auch limitiert ist, macht dann auch Spaß. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da schon ein paar neue Ideen, ich hätte auch welche. Das ist schon eine coole Kiste.
Und wer ist dein Lieblingsspieler bei Werder? Boah. Das ist natürlich schwierig. Ne?
Das ist
die Top 3?
Aktuelle Mannschaft oder generell?
Nee, generell.
Also wenn ich das gefragt werde, und das werde ich öfter gefragt, ja. in den 30 Jahren habe ich so ziemlich alles an der Weser gesehen. Und genau vor 20 Jahren sind wir Deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Das wissen auch die wenigsten, aber wenn man so drin ist wie ich. Mein absolut größter Spieler an der Weser ist Joao Micou gewesen.
Okay.
Ich bin selber als Handballer habe ich auf der Mitte gespielt und war so ein bisschen derjenige, der die Fäden gezogen hat. Das kannst du im Fußball natürlich nicht 1:1 mit einem Zehner oder einem Achter vergleichen, auch nicht in den neuen Spielsystemen, aber schon ein wahnsinnig eleganter Fußballer. Noch vor Claudio Pizarro. Das ist bei mir die Nummer 2 und auf der Nummer 3 habe ich, meistens sage ich Ailton, einfach weil der uns zur Meisterschaft geschossen hat.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, der Kugelblitz. Der Kugelblitz. Das hast du gesagt.
Ja. Jetzt ich muss überlegen, es kann nicht natürlich sein, dass ich großen Mist erzähle. Rudi Völler?
Hat auch mal in Bremen gespielt, aber war ein bisschen vor meiner Zeit.
Hey. Okay, ist akzeptiert. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, über den wir manchmal reden, beim Zusammenstellen der Fragen, habe ich natürlich oftmals das Interesse, aus der Geschichte und Historie einige Fragen zu stellen, wo es dann immer so rauskommt, Henning, du bist alt, was stellst du für Fragen? Ja, also beim Heiner zum Beispiel, der wollte so ein bisschen wissen, ja Heiner, wie war das dann so bei dir? Und so bei Blackie haben wir uns fast so ein bisschen verquatscht, weil ich natürlich alle so seine Station notiert hatte. Und du hast gemerkt, mit welcher Emotion der Blackie gesprochen hat. Ne? Der hat natürlich mit aller Leidenschaft an jede Station nochmal so ein bisschen ausgeschmückt und drüber erzählt. Deswegen, ja. Mich interessieren halt gerne so die alten Geschichten und Christian und das Management möchte halt gerne Aktualität.
Nein, also wir haben ja gemerkt, also ich glaube bei Heiner und Henning, die erste Stunde konnte ich nicht mitreden, weil das vor 1980 war. Ich sagte, ja, du, schön, dass ihr da quatscht, aber ich habe da...
Ja. Siehst du, zu meiner Kindheit hat mir gesagt, die reden wieder vom Krieg.
Ja,
weißt du?
Ja, und so ist das. Also Henning hat halt... ist halt immer eine gute Mischung, wenn Henning dann die älteren Fragen stellt und ich dann die neueren... die mich interessieren und so ergänzen wir uns.
Jetzt habt ihr mir wieder eine Steilvorlage geliefert und das ist mit euch zwei Nasen echt wirklich einfach als Moderator heute. Gute Mischung. Wir haben eingangs gesagt und auch viel über Trainer und Einstellung und dass jeder Trainer auch so ein bisschen seinen Weg finden muss. Wenn ihr nicht gerade podcastet, ihr zwei, was macht ihr eigentlich sonst?
Man sieht es mir nämlich an, aber ich bin Fitnessberater. Nein. Also natürlich kann ich nicht ohne Sport. Gehe morgens meine Stunde laufen. Danach gehe ich ins Krafttraining, mache da noch ein bisschen, habe da eine alte Herrentruppe, sage ich mal, mit der ich trainiere, dass die ein bisschen fit bleiben. Ja, ansonsten mit meiner Frau Marketingagentur, die wir ein bisschen Social Media betreuen.
Ja.
Der Podcast kommt noch oben drauf mit Henning, das ist natürlich auch, wie du selber weißt, nicht einfach, dass da vieles zusammenkommt. Ja, und natürlich habe ich jetzt oder bin gerade dabei, das Sportstudium Richtung Sportmanager zu beenden und dann natürlich auch im Trainergeschäft voll anzugreifen. Hat ja ein bisschen länger gedauert bei mir.
Die Altherrengruppe möchte ich gerne sehen, weil Christian hat immer die Gewichte genannt, mit denen er Kreuzheben und Kniebeuge macht. Also das muss ja eine spannende Altherrengruppe
sein. 150 Kilo habe ich gelernt. Nee, das war beim Steiner, ne?
Nein, also Kniebeugen mit 150 Kilo mache ich nicht mehr, weil ich dann am nächsten Tag nicht laufen kann. Aber
aber schaffen wir das ist noch. Ja, ich habe eine Vertriebsgesellschaft, die mich die letzten zwei Jahre sehr gut zeitig eingebunden hat, wo es um das Thema Bau und auch Energieversorgung geht. Mhm. Dann habe ich aktuell ein Schulprojekt, wo es um das Thema Motivation und Erfolg geht, weil ich glaube, dass Kinder gerade der letzten 4 Jahre, dass so ein bisschen Dinge einfach verloren gegangen sind. Ne? Orientierung, gewissen Halt, wie kann ich erfolgreich werden? Und da kann ich, glaube ich, aus der Erfahrung aus dem Handball einfach sehr viel mitgeben. Es ist ja immer wieder das Thema. Ne? Man fällt hin, ja, man hat Misserfolg, ob jetzt im schulischen Bereich, im privaten Bereich, aber es geht einfach immer wieder darum, aufzustehen. Und da bin ich mit einem Coach entsprechend gemeinsam zusammen. Und so nehmen wir viele Inhalte aus dem Coaching-Thema, ich aus meinem Handball-Thema und das Feedback von den Kindern ist einfach überragend, das muss ich sagen. Und daran sieht man, dass der Bedarf einfach unglaublich groß ist. Darüber hinaus, wie gesagt, macht es mir Spaß, mit Christian diesen Podcast zu machen. Ist ja spannend, wie wir überhaupt zusammengekommen sind, wie das zustande kam. Aber ich finde, wir ergänzen uns sehr gut, wir teilen entsprechend Werte. Ich meine, zu unserer aktiven Zeit haben wir uns natürlich nicht über solche Dinge unterhalten. Wir unterhalten uns natürlich über andere Dinge heute. Und so ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Verständnis und eine andere Denkweise übereinander hat da stattgefunden in dieser kurzen Zeit. Und deswegen kann ich das nur sagen, wir teilen da gleiche Werte. Und auch in der Hinsicht, ich habe ja die B-Lizenz im Handball, habe auch ein entsprechendes Sportmanagement-Studium absolviert. Ich war in dem ersten Lehrgang des europäischen Handballmanager, der in Köln in der Sporthochschule Deutsche Sporthochschule absolviert wird und kann mir natürlich genauso gut vorstellen, einfach aus den Erfahrungen, die ich aus dem Sport mitbringe und da nicht nur aus den Erfolgen. Ich sage immer wieder, du lernst bei Misserfolgen, was fehlt, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Und dieses Wissen entsprechend weiter zu transportieren, das wird mir schon Spaß machen, wenn wir das in der Kombination, weil ich glaube, dass wir uns da einfach sehr gut ergänzen, weitergeben wollen. Und das ist so ein bisschen Zukunft. Ne? Das, was wir uns für die Zukunft vorstellen.
Jetzt hast du natürlich vergessen, dass du ab und zu nochmal Handball spielst. Ne?
Ach so. Schön, dass du mich darauf hinweist.
Der steht ja nochmal im Kasten.
Naja, gut, wir mit den All-Stars, der Christian Schwarzer organisiert die ja und der spielen wir für einen guten Zweck. Aber ich glaube, das, was Christian meinte, ist, dass ich im Januar diesen Jahres ja nochmal gespielt habe für Bozen. Was für mich, also ich halte mich ja auch fit. Ich bin überrascht, wie diszipliniert der Christian ist. Also ja, du hast ja gesagt, dass du mit wenigen Ausnahmen jeden Tag dieses Pensum absolviert hast. So ganz diszipliniert bin ich da nicht. Aber es hat ausgereicht, dass ich im Januar dafür Bozen nochmal ein gutes Spiel gemacht habe. Das kann ich sagen, mit 16 Paraden und 30 Metern. Das hat mich echt stolz gemacht.
Verloren
aber, Dankeschön, Stefan, dass du das nochmal sagst. Ja, leider hat die Mannschaft von Bozen nicht den besten Tag gehabt. Das wäre natürlich nochmal vom Ergebnis und von der Aufmerksamkeit besser gewesen. Aber darum geht es mir gar nicht. Es macht mich einfach stolz, ich sag mal, mit 49 so eine Leistung nochmal abgerufen zu haben und bestätigt.
Das soll mein Zwischenruf auch gar nicht spielen.
Nein, um Gottes Willen, habe ich gar nicht so verstanden. Nein, und aber ich mache natürlich Sport und halte mich fit, im Vordergrund steht natürlich das Thema Gesundheit. Also ganz klar.
Immer erstmal auf sich selber gucken, bevor man jetzt über die anderen redet, dass die schlechtes Spiel gemacht haben, ja, Henning? Hättest du 5 Paraden mehr gehabt, ja,
hättest du ein paar Paraden mehr gebraucht, glaube ich, aber egal.
Du hast eine Trainerlizenz angesprochen, die hast du, glaube ich, auch.
Die habe ich auch, ja.
Wann sehen wir euch an der Seitenlinie in der ersten oder zweiten Liga?
Ja, abwarten, ne?
Ja, wie gesagt, wir sind offen dafür. Die Gedanken sind in den letzten Tagen gereift, dass wir uns über das Thema mal ausgesprochen haben, inwieweit wir uns das beide vorstellen könnten, einfach in den unterschiedlichsten Konstellationen eine Position entsprechend bei einem Verein zu übernehmen. Wie ich es gerade angesprochen habe, auf der einen Seite ist es, glaube ich, die Erfahrung, die wir mitbringen, mit aus Höhen und Tiefen, aber vor allen Dingen, ich sag mal, die Sicht auf das Ganze. Der Christian ist eigentlich frisch aus dem Handballsport. Ich verfolge das Ganze ja auch von meiner Tätigkeit für Sky. Deswegen können wir, glaube ich, auch die aktuelle Situation, was sind wir up to date. Und deswegen, ja, freuen wir uns, was drauf auf uns zukommt.
Super. Dann ganz herzlichen Dank. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Heute mit euch die 20. Episode in der zweiten Staffel von 2012 abzudrehen. Alle Informationen natürlich wie immer in den Shownotes und wenn ihr Feedback zu uns habt, dann immer gerne über die entsprechenden Kanäle und macht euch an der Stelle noch einen schönen Nachmittag. Auf bald im 2012-Podcast. Tschüss zusammen. Danke, Christian. Danke, Henning.
Stefan, vielen Dank an dich, dass du uns interviewt hast.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ciao zusammen.
Ciao. Tschüss.